Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Moin moin, liebe Stammis, da sind wir wieder an diesem herrlichen Donnerstag und wir sprechen natürlich wieder über unser aller Lieblingsthema König Fußball. Es gab ja gestern wieder einiges live zu sehen und das mache ich heute mit Van Helsing, der wieder dabei ist.
Hello again, ich freue mich.
Und du hattest gestern einen ganz besonderen Job, warst nämlich Spielschreiber von Pokal-Halbfinale Nummer 2, Leverkusen gegen Düsseldorf.
Jawohl, ich durfte mich darum kümmern. Ist aus Spielschreibersicht immer ganz schön, wenn es früh erledigt ist und das war gestern definitiv der Fall, ja.
4:0 am Ende und wir hören rein in Grande Pippos Sprachnachricht. Der hat nämlich wieder was geschickt aus der Bayer Arena. Und da hören wir mal jetzt rein.
WhatsApp ab.
Ja, hallo Kili. Die Leverkusener Fans singen Finale. Oho. Vor der Nordkurve hängt ein großes Plakat. Danke mit dem DFB-Pokal. Zum 5. Mal in der Vereinsgeschichte steht Bayer 04 Leverkusen im Pokalendspiel. Und das Halbfinale gegen Fortuna Düsseldorf war eine erneute Machtdemonstration der Mannschaft von Xabi Alonso. Zu gut, zu stark, zu dominant war der Spitzenreiter der Bundesliga gegen den Tabellendritten der zweiten Liga. Das 4:0 war in dieser Höhe auch absolut verdient. Schon nach 7 Minuten war alles geebnet für den Weg nach Berlin, als Jeremy Frimpong das 1:0 erzielte. Amin Adli legte danach 2:0 in der 20. Minute und Florian Würz dann mit einem Doppelpack. 35. Minute und 58. mit übrigens seinem ersten Elfmeter als Profi. Und für Xabi Alonso ist es das erste Finale, das er als Trainer bestreiten wird. Aus Leverkusener Sicht noch eine ganz tolle Nachricht. Victor Boniface hat nach fast 4 Monaten sein Comeback gegeben. Es ist einfach unglaublich, was in Leverkusen in dieser Saison passiert. Alles ist bereit und alles träumt völlig zu Recht vom Triple.
Ja, Van Helsing, wollen wir Fin Alonso jetzt schon zum Titel gratulieren? DFB-Pokalsieger, Haken dran oder was?
Ich hatte es vor ein paar Monaten, hatte ich den Jungs schon gratuliert, als es, glaube ich, noch Achtelfinale oder Viertelfinale war, wo eigentlich klar war, da ist außer Stuttgart war da kein Hochkaräter mehr dabei. Die haben sie dann auch noch ausgeschaltet im Viertelfinale. Und gestern, ich meine, du hast das Spiel gesehen, das war ja, also du hättest nicht mal gedacht, dass das eine Klasse Unterschied war, was die mit denen gemacht haben. Ne? Also in der ersten Halbzeit sah das aus, als wäre das ein Erstligist gegen einen Regionalligisten oder so. Ja. Also es war schon extremst deutlich. Du hast schon gesagt, Fin Alonso, eine Kreation auch von Pippo. Der hatte seit über einem Jahr darauf gewartet, dass er diese Zeile mal benutzen kann. Letzte Saison waren sie im Halbfinale in der Europa League und da ging Rom raus. Jetzt hat er das erste Endspiel mit Alonso im Mai dann in Berlin gegen Kaiserslautern. Und das könnte ähnlich laufen wie gestern das Spiel gegen Düsseldorf.
Xabi Alonso gegen Friedhelm Funkel. Geil.
Hätte also man auch nicht gedacht, dass es dieses Duell mal gibt, oder?
Da habe ich Bock drauf. Was hat Fortuna gestern falsch gemacht? War es die falsche Herangehensweise generell? Die sind ja doch sehr mutig auch irgendwie gestartet, ja?
Ja, die sind mutig gestartet, klar. Aber ich meine, was willst du machen? Willst du dich gegen diese Qualität hinten einigeln? Dann hast du vielleicht ein Spiel aus 100 dabei, wo du dich vielleicht mal ins Elfmeterschießen rettest. Hast aber schon recht, die haben sehr früh sehr stark aufgemacht. Ich meine, bei dem 2:0, da rennt Leverkusen ja dann 3-1. Also, und das war in der 20. Minute, wie gesagt. Ja. War sehr mutig, aber ich glaube, wenn du die eine Chance haben willst, dann musst du auch fast so auftreten und halt hoffen, dass du irgendwie einen Glückstreffer machst und dich dann rettest.
Im Endeffekt muss man sagen, schade, dass es diese beiden Halbfinalkonstellationen so gab, weil spannend war das jetzt nicht wirklich, war auch nicht entertaining und von einem DFB-Pokal-Halbfinale erwarte ich irgendwie was anderes, ohne jetzt die Leistung von Saarbrücken, Fortuna Düsseldorf oder auch Kaiserslautern schmälern zu wollen. Das waren krasse Kampagnen, die die drei Vereine gespielt haben, vor allen Dingen Saarbrücken, die Bayern rausgehauen haben, Frankfurt rausgehauen haben, Gladbach rausgehauen haben, aber von einem Halbfinale im DFB-Pokal wünsche ich mir dann schon etwas anderes.
Ja, am Ende muss man sagen, wahrscheinlich das vorgezogene Finale war das Viertelfinale Leverkusen gegen Stuttgart. Ne? Also das war ja auch vom Spiel her, war das ein Spiel mit Finalcharakter, Last-Minute-Entscheidung, Stuttgart kam da zurück. Also das war wahrscheinlich ja das vorgezogene Endspiel und das hat Leverkusen halt gepackt.
Genau. 25. Mai in Berlin. Wir können schon verraten, an dem Tag wirst du den Podcast machen, weil Albers und ich ausgeflogen sein werden. Ja.
Ich freue mich. Ich kann eigentlich schon die Sprachnachricht bei Pippo bestellen. Die Triumphsprachnachricht.
Ja, die hätte heute schon kommen können.
Eigentlich ja.
Naja, gut, dann kommen wir zur Bundesliga und den Bayern. Geben mal ein ganz kurzes Update in Sachen Verletzte. Geht ja um Manuel Neuer, Leroy Sané, auch so ein bisschen Wehwehchen. Und dazu habe ich eine Sprachnachricht geholt von Michel Schröer. Der war nämlich gestern wieder am Trainingsplatz.
Moin moin aus München, Kili. Wir waren heute wieder an derselben Straße und haben geschaut, was bei den Bayern so los ist. Und ich habe dir ein kurzes Personalupdate mitgebracht. Denn um einen, da wird sich weiter so ein bisschen gesorgt, denn 14 Tage nach seinem Faserriss in den Adduktoren, da konnte Manuel Neuer wieder nicht mit dem Team trainieren. Er absolvierte nur eine rund 20-minütige Laufeinheit und trainierte dazu etwas im Kraftraum. Das wird sehr, sehr knapp bis zum Spiel am Samstag in Heidenheim. Und Stand jetzt, da kann Bayern wirklich aufatmen, wenn er es bis zum Champions League Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag beim FC Arsenal packt. Das gleiche gilt auch für Kingsley Coman und Leroy Sané, denn beide drehten ebenfalls nur Laufrunden. Auffällig bei Sané, der lief gerade sehr, sehr unrund. Und für Heidenheim sind die beiden ebenfalls fraglich. Also es bleibt spannend, was hier passiert. Stand jetzt die drei Spieler in Heidenheim, das wird sehr, sehr schwer. Lieben Gruß aus München, mach's gut. Ciao, ciao.
Ich will jetzt nicht despektierlich klingen gegenüber Heidenheim, aber lassen wir Heidenheim mal Heidenheim sein und gucken so ein bisschen mehr in die Zukunft auf Arsenal. Manuel Neuer macht da schon Sorgen und der wäre sehr, sehr wichtig, wenn er dabei ist gegen Arsenal.
Ja klar, ich meine zumal bei Sven Ulreich, Champions League, da denke ich immer sofort an seinen Patzer, den er mal gegen Real hatte. Also das kannst du dir in diesen wichtigen Spielen nicht leisten. Ja, ich glaube, es ist relativ klar, also wenn jetzt ein Neuer, Coman oder Sané auf der Kippe steht gegen Heidenheim, dann wird man wahrscheinlich eher sagen, komm, wir schonen dich nochmal für Arsenal, weil die Meisterschaft ist ja quasi eh weg, ob du jetzt Zweiter oder Dritter wirst. Klar, ist ein Platzunterschied, aber kann den Bayern am Ende ja auch eigentlich egal sein. Deswegen, ich glaube, da ist eher Vorsicht geboten, weil gegen diese Arsenal-Mannschaft brauchst du schon alle, die dir dabei haben kannst.
Ja, warten wir ab und geben euch die Tage, wenn es da nochmal was Neues gibt, natürlich ein Update. Und jetzt komme ich zu deinem Lieblingsclub. Schalke 04, wir müssen reden, Van Helsing.
Mal wieder.
Und ich stelle mal so die offene Frage, mein Lieber, beschäftigst du dich denn in deinen tiefsten Gedanken irgendwie schon mit der dritten Liga oder?
Ja, natürlich, klar.
Also du weißt schon, wo es dann so hingehen würde, auswärts und...
Nee, in der dritten Liga wahrscheinlich dann nirgendwo mehr hin, weil ich glaube nicht, dass das mit der Lizenz klappen würde, ehrlicherweise.
Ja, das ist nämlich die eine Frage und wir hören gleich mal rein in eine Sprachnachricht von unserem Sportbild-Reporter Max Wessing. Lange her, umso besser, dass er jetzt mal wieder dabei ist und der hat ein paar interessante Fakten, Zahlen und Themen mitgebracht. Die große Frage, verscherbelt S04 jetzt auch noch das Tafelsilber?
Ja, 2 Punkte Vorsprung sind es noch auf den Relegationsplatz, aber die Alarmglocken, sie schrillen in Gelsenkirchen. Der Abstieg in die dritte Liga wäre der Super-GAU. Um das mal nur an einer Zahl festzumachen, in dieser Saison kassiert S04 rund 20 Millionen Euro TV-Gelder. In der dritten Liga kriegen alle Vereine die gleiche Summe, knapp über 1 Million Euro. Es wäre eine unfassbare Finanzlücke, die da entstehen würde. Und deshalb denken die Bosse gerade in alle Richtungen und bereiten im Hintergrund dieses absolute Worst-Case-Szenario zumindest ein wenig vor. Und dazu gehört nach Sportbild-Information auch ein Verkauf des Stadions. Das gehört quasi dem Verein und wäre dann der letzte Notnagel für den klammen Club. Schalke hat beim DFB die Lizenz für die dritte Liga beantragt. Sicher ist im Grunde genommen, dass diese höchstens unter Bedingungen dann erteilt wird. Schalke bräuchte dann in dem Fall dringend, dringend viel, viel Geld. Vielleicht müssen die Bosse dann ans Schmuckkästchen, an die Veltins-Arena ran.
Ja, was macht Schalke 04, wenn sie wirklich in die dritte Liga absteigen? Clemens Tönnies anrufen, die Arena verscherbeln, die ja wirklich das Tafelsilber ist, was der Club noch hat.
Naja, und das ist Clubidentität. Anderes? Also das ist das Projekt von Rudi Assauer halt, ne? Also ja. Eine absolute Schalke-Legende, der sich das zu seinem absoluten Herzensprojekt gemacht hatte. Und das wäre eigentlich dem so unwürdig, ne? Also dem Erbe von Rudi Assauer. Aber das andere Ding ist halt, wer kauft denn die Arena? Also weil die Stadt Gelsenkirchen wird dich dabei nicht unterstützen. Die ist fast noch klammer als Schalke, ehrlicherweise. Also davon wird nichts kommen. Ob es dann einen Privateigentümer gibt, der die Summe dafür aufbringt, die du für so ein, ja, für dieses Gebäude haben willst, also ich sehe es nicht, weil du kannst es sonst nur als Konzertlocation nutzen, ehrlicherweise. Ob du dann dafür in der Stadt Gelsenkirchen im ganzen Jahr genügend Events hast, weiß ich nicht. Also ich frage mich überhaupt erstmal, wer kauft diese Arena? Ich glaube, das ist erstmal die zentrale Frage.
Ja, das wird wahrscheinlich eher ein Investor sein und weißt du, was mir bei dem Thema und auch bei dem Bericht von Wessing immer wieder durch den Kopf geht, was für ein Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall. Und so einfach muss man es sagen, die hatten alle die große Fresse seit Anfang der 2000er auf Schalke und haben immer über ihre Verhältnisse gelebt. Was du dafür Zahlen hörst, die hatten im letzten Jahr 538 Mitarbeiter auf Schalke. Das ist nach wie vor Champions League Niveau. 11 Posten auf Direktorenebene. Bei Borussia Dortmund sind es 8, Mann. Die haben in Personal im Jahr 2023 73 Millionen Euro gesteckt. Zum Vergleich, Freiburg 59, das sind 20 weniger. Der HSV, direkter Konkurrent in der zweiten Liga. Naja, dieses Jahr sportlich nicht so richtig. 40 Millionen fast weniger. Das ist doch Wahnsinn. So kannst du doch nicht agieren.
Ja, und da kann ich dann vielleicht aus Fansicht nur sagen, vielleicht ist es gut, dass es jetzt dieses Schreckensszenario gibt, dass du jetzt ein bisschen abspecken musst auf all diesen Ebenen und dann dich doch mal besinnst und sagst, hey, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Ja, und vielleicht hast du dann irgendwann mal eine finanziell ansatzweise stabile Situation, auf die du dich auch jahrelang verlassen kannst, unabhängig jetzt von irgendwelchen Szenarien in Liga 3, Liga 2, was auch immer. Aber es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus und es wird auch wochenlang noch so weitergehen, dass du wirklich zittern musst.
Die große Frage ist für mich dann auf der anderen Seite nochmal, wo sparst du wirklich ein bei der Identität oder natürlich bei den Kosten? Ja, das eine ist was Ideelles, das andere ist wirtschaftlich notwendig. Aber Schalke muss auch aufpassen im Zuge dieser ganzen Einsparungen, die sie machen und die Christina Rühl-Hammers ja nicht so mega schlecht moderiert. Ne? Also die ist da schon so die eiserne Lady so ein bisschen, was als Finanzvorstand.
Ja, aber so eine Person brauchst halt auch.
Auch mal sein muss, ne? Aber so wirklich Identität, Schalke hat die ja nicht wirklich und Axel Hefer hat dies auch nicht. Jemand, der das hat, ist Clemens Tönnies und da ist vielleicht dann auch die Aussicht, steigt Clemens nochmal richtig ein. Muss man sehen.
Muss man sehen. Ich glaube, in der aktuellen Situation ist es fast ausgeschlossen, so wie die Bosse ja auch immer über dieses Szenario sprechen. Aber ich meine, dieses Szenario mit dritte Liga Lizenz und so, das ist eigentlich noch so unvorstellbar und so schrecklich ja für den Verein, für die Region. Ich meine, wer weiß, ob es dann eventuell noch zu einer Rückkehr kommen könnte. Aber erstmal muss das eintreten mit dem Abstieg und ich hoffe, dass das auf keinen Fall passiert.
Schon die zweite Liga war unvorstellbar. Man musste sich aber damit beschäftigen irgendwann. Und hoffentlich ist man Richtung dritte Liga nicht zu spät dran. Wir werden es sehen. Schalke liegt mir auch irgendwie am Herzen. Deswegen wäre ich da auch immer so ein bisschen emotional. Ne? Aber gut.
Ich meine, es ist auch ein emotionaler Club. Also ja, du kannst ja auch kaum sachlich bleiben, wenn du über diesen Verein sprichst. Ne?
Van Helsing, was soll ich sagen? Ich habe Spieler um die Arena rennen sehen. Ich habe 30 Siglo-Spiele.
Ich habe noch Champions-League-Spiele in der Arena gesehen. Ich habe Raoul in der Arena gesehen. Und jetzt gucke ich mir Kenan Karaman als meinen Aushängespieler an. Ist egal.
Naja, wir kommen zu einem anderen Thema, relativ witzig, auch mit der zweiten Liga zu tun. Es gab gestern eine lustige Pressekonferenz bei Hertha BSC Berlin. Paul Dardai hat ein bisschen für Stunk gesorgt oder hat da Stunk mit einem Kicker-Journalisten. Ich habe mal gedacht, wir sind die Bösen, aber nein, der Kicker scheint es diesmal zu sein. Wir hören mal rein in einen PK-Ton und dann gibt es noch mal ein Update dazu gleich.
Fang an mit Steffen Rohr für den Kicker.
Ja, hallo zusammen. Eine Frage an Paul Dardai. Es geht am Freitag nach Paderborn wieder gegen einen Tabellennachbarn. Welche Art von Spieler wartest du, Paul? Welche Art von Fußball hat der Gegner und hat Paderborn nach dem Abgang von Florent Muslia im Januar seine Spielweise in irgendeiner Form verändert?
Also Stefan, du hast geschrieben, dass Hertha BSC hat kein Konzept. Und so lange, dass du so siehst, wie Reda nicht. Bitte die nächste Frage. Dankeschön.
Ja, da war der liebe Paul ganz schön angefressen, hat schnell abgebügelt Van Helsing und dann kam der Kollege vom Kicker auf die Idee, naja, ich stelle nochmal eine Frage, er will ja nur seinen Job machen, ihr hört es gleich. Und dann bitte einmal ganz genau die Ohren spitzen, liebe Stammis.
Steffen Rohr für den Kicker, bitte.
Ich würde gerne meinen Job machen, Paul, ich versuch's nochmal.
Okay, Steffen, habe ich etwas gesagt, dankeschön.
Und zack war der liebe Paul Dardai verschwunden. Pressekonferenz verlassen.
Und Fabian Reese saß nur daneben und dachte sich, Alter, was ist denn jetzt hier bitte passiert? Der guckte mich wie ein Auto, ey.
Ja, und ich sag dir ganz ehrlich, als Spieler sich da so zu konzentrieren und da keinen Lachflash zu schieben, sehr, sehr schwer. Respekt, Fabian Reese.
Ich frag mich auch, hat Paul ihm vorher da schon was zu gesagt, dass sowas passieren könnte? Weil so wie er guckte, wirkte es eher nicht so.
Du, ich habe keine Ahnung, vielleicht muss man sich da mit dem Kollegen nochmal ruhig an den Tisch setzen, aber ich kenne es aus eigener Erfahrung, irgendwann glätten sich die Wogen wieder, dann schaut man sich an, man ist sich vielleicht nicht mehr ganz so grün, aber im Endeffekt sagt man auch immer, Medien und Fußball und Clubs und Verantwortliche, das ist ein Zusammenspiel, das gehört zusammen. Da werden sich die Wogen schon wieder glätten, bin ich mir sicher.
Und ehrlicherweise zu der Aussage vom Kicker-Kollegen muss man ja auch sagen, so ganz Unrecht hat er ja auch nicht, weil, also es gibt schon in gewissermaßen ein Konzept, aber das Konzept ist einfach nur Rese und Beten, ehrlicherweise.
Genau, das ist klar. Hier könnte man auch über Schalke 04 schreiben.
Ja,
Karaman und Beten.
Das stimmt auch wiederum, ja.
Ach Leute, komm, ein paar schnelle News machen wir noch. Also wir haben viel über Nick Woltemade gesprochen in dieser Woche. Der Stuttgart-Wechsel ist fix. Unsere Bildreporter Felix Arnold und Julian Agardi haben das auch berichtet. Eine weitere Meldung aus Wolfsburg. Maxent Lacroix wurde vom DFB-Sportgericht nach seiner roten Karte in Bremen für 2 Spiele gesperrt. Einen verletzungsbedingten Ausfall hat Augsburg zu beklagen. Die müssen für den Rest der Saison auf Elvis Rekbecay verzichten. Der Ersatzkapitän hat sich gegen Köln beim 1:1 einen Mittelfußbruch zugezogen und muss leider operiert werden. Eine OP steht auch an und damit auch gleichzeitig das EM aus bei Matze Ginter. Die Achillessehnenprobleme sind noch größer als gedacht und da gibt es jetzt die Operation. Von Julian Nagelsmann war er sowieso nicht eingeladen worden, seit Nagelsmann im Amt ist. Also da ist der EM-Zug wahrscheinlich komplett abgefahren.
Ich glaube, die Chance gab es so oder so nicht mehr und deswegen haben sie sich jetzt aber auch wahrscheinlich auch zu entschlossen dann.
Genau. Noch was aus Freiburg. Der Sportclub ist nicht nur an Patrick Osterhage interessiert, wovon wir schon berichtet hatten, sondern auch an Erin Dingtschi. Jetzt wird André Albers die Ohren spitzen. Ne? Der ist ja gerade von Werder an Heidenheim ausgeliehen, spielt da eine bombastische Saison, hat eine Ausstiegsklausel im Sommer in Höhe einer mittleren einstelligen Millionensumme. Werder, Stürmer.
Schwierig irgendwie, ne? Also wollte Made weg, Dingtschi vielleicht weg. Aber ich finde ja sowohl Osterhage als auch Dingtschi sind 2 Spieler, die so perfekt auch in dieses Freiburg-Profil passen. Also die kannst du wahrscheinlich noch für eine relativ normale Summe, du sagst jetzt einstelliger Millionenbereich bei Dingtschi zum Beispiel, ich glaube Osterhage wäre ungefähr im gleichen Bereich, die könntest du für die Summen noch holen und die haben beide sehr viel Potenzial, kannst du gut entwickeln und Freiburg verkauft natürlich auch immer gut, deswegen das könnte sehr gut passen.
Aber es tut schon weh, wenn man das so aus Werder-Fansicht mitbekommt, ne?
Ja, also natürlich.
Also Holtemade weg. Dann Dingtschi, Fragezeichen hinter. Was ist mit einem Jinma, der jetzt auch ausfällt, operiert werden muss heute?
Hast du noch Duksch? Duksch bleibt dir.
Ja, ja, aber du brauchst ja nochmal einen zweiten oder einen dritten.
Ja, und ehrlicherweise, um Duksch gibt es ja auch eigentlich immer wieder Wechselgerüchte, ne? Also da von Transferfenster zu Transferfenster kommen dann immer irgendwie andere Vereine.
Müssen wir abwarten. Aber da kriege ich schon so ein bisschen Geschmäckle Richtung Transfermarkt in diesem Sommer. Naja, gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Morgen gibt es hier, wie gewohnt, die Spieltagsvorschau zum kommenden Spieltag. Und dann Samstag auch wieder eine coole Sonderfolge. Da könnt ihr euch drauf freuen. Diesmal mit André Albers und Florian Witte. Und wir beide sagen, Deckel drauf, tschö und einen schönen Donnerstag.
Das machen wir. Reingehauen, ciao.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.